Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext jetzt gleich kriegen wir das zu hören, was sich hinter den Helden des Kriegshandwerks versteckt. Ungeschminkte, erschütternde Berichte und Geständnisse gefangener deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg lagen jahrzehntelang unbeachtet in den Archiven der Alliierten. Die Soldaten wurden heimlich belauscht und ihre Gespräche protokolliert. Noch nie gab es so authentisches Material über die Innenansicht des Krieges. Die Sozialpsychologen Sönke Neitzel und Harald Welzer haben die Protokolle dieser Gespräche gesichtet. In ihrem Buch «Soldaten, das auch international große Beachtung findet», zeichnen die Autoren ein Bild vom Krieg, das wir so noch nicht kennen. Harald Welzer zeigt nun im Gespräch mit Angelika Schett, warum es auch aktuell wichtig ist, sich mit diesen Protokollen über den Krieg auseinanderzusetzen.
Harald Welzer, 150.000 Seiten haben Sie durchgearbeitet. Was hat Sie dabei eigentlich überrascht?
Zum einen lernt man beim Lesen dieses Materials sehr schnell, dass Menschen, die gerade aus dem Krieg kommen, nicht unbedingt nur über das Schießen und das Kämpfen und das Töten sprechen, sondern über alles Mögliche, über Frauen, über Alltag, über Technik. Krieg hat unendlich viele Aspekte, die dem normalen Alltag ähneln. Und das spiegelt sich in unserem Material sehr stark. Auf der anderen Seite gibt es auch überraschende Aspekte, nämlich das Berichten von extremen Gewalttaten, ohne dass dort lange Eingewöhnungsphasen in die Gewalt vorausgegangen sind.
Ein Gefreiter der Luftwaffe zum Feldwebel über die für ihn herrlich touristischen Aspekte des Russlandfeldzugs. Als ich in Charkow war, war alles bis auf die Innenstadt zerstört. Eine herrliche Stadt, eine herrliche Erinnerung. Alle Leute sprachen etwas Deutsch, in der Schule gelernt. Auch in Taganrog, herrliche Kinos und wundervolle Straßencafés. Dort, wo Don und Donetz zusammenfließen, da sind wir viel geflogen, da war ich überall. Schön ist die Landschaft, im LKW war ich überall. Da sah man nichts als Frauen, die Pflichtarbeitsdienst machten. Straßen haben die gemacht, mordsschöne Mädels, da sind wir vorbeigefahren, haben sie einfach in den LKW hineingerissen, umgelegt und dann wieder rausgeschmissen. Mensch, was haben die geflucht?
Was zeigt uns so ein Gesprächsausschnitt? Es zeigt, dass im Unterschied zu der Erwartung, die man von heute aus hätte, solche Handlungen wie Vergewaltigungen in diesen Gesprächen als überhaupt nichts Ungewöhnliches vorkommen. Das hat hier ja in diesem assoziativen Gespräch denselben Stellenwert oder Mitteilungswert, wie dass man die Landschaft schön findet, dass man die Architektur von Charkow schön findet. Es handelt sich immerhin um den Überfall auf die Sowjetunion, also eine zentrale Kriegshandlung im 20. Jahrhundert. Aber in den Augen dieses Soldaten fließt es zusammen in Landschaft, Erfahrung, Stadterfahrung, mordsschöne Mädels, die Zwangsarbeiterinnen sind und als solche auch für gewalttätige Aktionen durch die Soldaten zur Verfügung stehen. Und es wird auch anekdotisch erzählt, nachdem diese Frauen vergewaltigt wurden, Mensch, haben die geflucht. Also es wird auch nicht als etwas Besonderes erzählt, sondern als eine Anekdote am Rande. Was uns besonders interessiert an Textstellen dieser Art, ist die Normalität der Gewalt, die dort zum Tragen kommt. Es ist ja auch nicht so, dass es jemals dann einen Gesprächspartner geben würde, der fragen würde, wie, ihr habt die vergewaltigt oder was, das geht doch nicht, sondern solche Gespräche gehen dann meistens so weiter, dass der Zuhörer eine ähnliche Geschichte erzählt. Das heißt, wir haben in diesen Gesprächen einen Raum der Selbstverständlichkeit von Gewalthandeln.
Sie sprechen ja von einem Referenzrahmen. Diese Dinge passieren ja in einem solchen, auch diese Unterhaltungen, die wären ja jetzt für diese Leute unter sogenannten normalen Umständen vorher gar nicht möglich gewesen. Die haben einen anderen Referenzrahmen. Sagen Sie doch bitte noch etwas über den aus.
Zunächst mal benutzen wir den Begriff des Referenzrahmens eigentlich aus einem methodischen Grund. Man darf sich ja nicht die Vorstellung machen, dass Menschen zu einer anderen historischen Zeit unter anderen politischen und staatlichen Bedingungen in der Situation des Krieges dieselbe Realitätswahrnehmung hätten, wie wir sie heute haben. Daraus resultiert immer das permanente Missverständnis, das sich so formuliert, wie konnten sie nur? Da geht man im Grunde genommen von der zivilen Gegenwart aus, die scheinbar gar nichts mit Gewalt zu tun hat, und man projiziert die moralischen Vorstellungen, die man aus dieser Situation hat, zurück in die Vergangenheit und fängt sich an zu wundern, warum Soldaten Gewalt ausüben. Was natürlich in gewisser Weise nicht besonders angemessen ist, weil erstens sind Soldaten dazu da, Gewalt auszuüben, und zweitens schafft der Krieg eine bestimmte Situation, in der viele Elemente des normalen Alltagslebens nicht vorkommen. Also um ein Beispiel zu sagen, im Alltag begegnen wir sehr viel unterschiedlichen Personengruppen. Man hat mit der Partnerin zu tun, man hat mit den Kindern zu tun, man hat mit den Berufskollegen zu tun. Das heißt, eine Pluralität von sozialen Bezügen. Man hat sehr viele Meinungen, man ist sehr flexibel, man switcht zwischen unterschiedlichen Rollen und Anforderungen hin und her. In der soldatischen Situation im Krieg ist es völlig anders, weil man eine sehr eingeschränkte Gruppe hat, auf die man angewiesen ist und von der man ein Teil ist. Und man hat eine sehr präzise definierte Aufgabe zu erfüllen, nämlich gegen andere zu kämpfen. Das heißt, die Pluralität und Offenheit von Alltagssituationen ist gar nicht gegeben. Und insofern ist die Situation, in der man sich befindet, sehr stark von sehr wenigen Aspekten dominiert. Kameradschaft, Kämpfen, die Zeit überstehen, Mann sein, wenn man das so beschreiben will. Und innerhalb dieses Referenzrahmens nehmen diese Männer ihre Wirklichkeit wahr und innerhalb dieses Referenzrahmens sprechen sie auch miteinander.
Man fragt sich ja da auch, es geht ja um deutsche Wehrmachtssoldaten. Waren die jetzt Vollstrecker des Nationalsozialistischen, der Gesinnung, oder waren die einfach nur pflichtbewusste Soldaten wie alle anderen auch?
Sie fragen eigentlich danach, ob die nun Vernichtungskrieger gewesen sind oder Weltanschauungskämpfer oder ob sie eben ganz normale Soldaten gewesen sind, wie man sie auch in der britischen Armee oder in der italienischen antreffen würde. Und diese Frage geht ja darauf zurück, dass man gelernt hat über sehr mühevolle Auseinandersetzungen, dass die Wehrmacht keinen sauberen Krieg geführt hat, sondern an Verbrechen beteiligt war in sehr hohem Maße. Und das legt natürlich den Schluss nach, dass wenn die Wehrmacht an Verbrechen beteiligt gewesen ist oder sie auch initiiert hat, dass dann die einzelnen Wehrmachtssoldaten eben auch entsprechend Vernichtungskrieger gewesen wären. Und diesen Schluss halten wir für falsch. Und tatsächlich zeigen unsere Gespräche, dass die Soldaten zwar gar keine Schwierigkeiten damit haben, extreme Gewalttaten zu begehen, aber sie differenzieren doch sehr stark, in welchem Zusammenhang diese Gewalttaten begangen werden. So dass man zum Beispiel sehr, sehr viele Gesprächsstellen darüber hat, wo sie sich darüber unterhalten, wie Partisanen bekämpft werden müssen. Und in diesem Zusammenhang haben sie gar kein Problem damit zu sagen, da muss man die Dörfer niederbrennen, da muss man alle umbringen, die muss man ausrotten mit Stumpf und Stiel. Und es schließt auch Frauen und Kinder ein. Da werden also verbrecherische Taten begangen, wo die Soldaten gar kein Problem damit haben, das irgendwie in ihren militärischen Rahmen einzuordnen. Ganz anders sieht es aus, wenn es zum Beispiel um die sogenannten Judenaktionen, also das systematische Umbringen jüdischer Bevölkerungsteile geht. Da sagen die Soldaten in den Abhörprotokollen, das kann man doch nicht machen, das kann man in einer deutschen Uniform nicht machen, das wird uns noch über Generationen verfolgen. Das ist ja sehr interessant, weil wir uns angewöhnt hatten zu denken, dass weil eben die Organisation Armee in solche Verbrechen involviert gewesen ist, müssten es die einzelnen Soldaten auch sein. Man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass die unterschiedliche Perspektiven darauf haben.
Generalleutnant von Broich nennt, so die Autoren des Buches Soldaten, die scheußlichen Dinge beim Namen. Das haben wir doch auch geschafft, dass der Ruf der Soldaten und des Deutschen völlig versaut worden ist. Die Leute sagen ja, ihr führt ja auch die Befehle aus alles, wenn die Leute erschossen werden, ob das zu Recht oder zu Unrecht ist und so weiter. Gegen Spione erschießen hat kein Mensch was. Aber wenn ganze Dörfer, wenn die ganze Bevölkerung, die Kinder ausgerottet, die Leute verschickt werden, wie in Polen und in Russland, ja Gott, das kann man sagen, das ist reiner Mord. Das ist genauso, wie es früher die Hunnen gemacht haben. Aber dafür sind wir ja das größte Kulturvolk der Erde, nicht?
Wir haben, so merkwürdig sich das von heute aus anhört, sehr unterschiedliche politische Auffassungen. Also wir haben Nazis und Antinazis, wir haben auch Soldaten, die überhaupt nicht politisch denken, wir haben Antisemiten und wir haben Menschen, die gerne Heinrich Heine lesen. Die Welt, die aus diesen Personen zusammengesetzt ist, ist so bunt wie jede andere Welt auch. Unter der Oberfläche, die das Regime selber designt hat, ist es eine plurale Gesellschaft mit pluralen Meinungen. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou an der Sache. Diese unterschiedlichen Einstellungen, die die Einzelnen haben, ändern nichts daran, dass sie im Falle des Krieges oder noch mehr des Kampfes alle dasselbe tun. Das ist eigentlich genau der springende Punkt. Und deshalb würden wir auch sagen, vom konkreten Handeln in der Gewaltsituation des Krieges hat dieser Krieg relativ wenig nationalsozialistische Merkmale.
Sie schreiben jedoch auch im Buch, die Judenvernichtung habe zum Wissen der Soldaten geführt. Gleichzeitig schreiben Sie, die Ideologie spielte eine nachgeordnete Rolle.
Die Situation eines Krieges öffnet Gelegenheitsstrukturen für die Männer, die unter normalen Bedingungen nicht da sind. Es ist ja nicht so, dass auch im zivilen Alltag Menschen nicht das Bedürfnis hätten, Gewalt auszuüben. Kommt ja auch vor, es gibt Schlägereien, es gibt Aggressivität, Gewalt in der Familie, all solche Dinge. Wenn ich jetzt in einem Krieg bin und Kämpfer bin, dann habe ich andere Gelegenheitsstrukturen zur Ausübung solcher Gewaltbereitschaften. Und wir finden in dem Material sehr viele Gespräche darüber, wie schnell und mit welchem Spaß man begonnen hat, extreme Gewalt auszuüben.
Am ersten Tag ist es mir furchtbar vorgekommen. Da habe ich gesagt, Scheiße, Befehl ist Befehl. Am zweiten und dritten Tag habe ich gesagt, das ist ja scheißegal. Am vierten Tag habe ich meine Freude dran gehabt.
Wir finden aber auch andere, also Männer, die im Grunde genommen wahrscheinlich die ganze Kriegszeit hindurch eher keine Freude an sowas gehabt haben, sich vielleicht auch eher versucht haben, davor zu drücken und so weiter. Aber man muss schon sehen, dass solche Situationen für die Männer einen Machtzuwachs bedeuten. Sie bedeuten auch, wenn sie zum Beispiel Luftwaffenangehörige sind, einen ungeheuren Kitzel, was mit der Technik der Bedienung der Flugzeuge, dem Abschießen gegnerischer Flugzeuge zu tun hat. Also sehr viele Verquickungen zwischen Gelegenheiten, Gewalt auszuüben, Technikfaszination, Allmachtsfantasien, Beherrschung des Gegners, solche Sachen kommen da zusammen und darüber erzählen sie natürlich hinterher unheimlich stolz.
Da haben Sie ja auch nach ganz bestimmten Kriterien Ihr Buch aufgeteilt, zum Beispiel ein Thema ist Töten als Besatzer. Da geht es um Massenhinrichtungen nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Und da sind viele Facetten von dem, was Sie gerade beschrieben haben, wie eine Spaßnummer ein wenig klingt es, wenn ein gewisser Herr Kamberger sagt, also ein Soldat.
In Polen haben sie den Soldaten freigegeben, damit sie den Hinrichtungen, die öffentlich waren, beiwohnen konnten. 25 bis 30 sind täglich hingerichtet worden nach der Heydrich-Sache. Die sind auf einem Schemel gestanden, mussten den Kopf durch die Schlinge legen und der Nächste hinter ihnen musste den Schemel wegstoßen mit den Worten: Brüderchen, du brauchst doch nicht den Schemel.
Das ist jetzt etwas, was im Grunde genommen die historische Forschung schon seit langer Zeit beschreibt, was gleichwohl immer noch einem Erschrecken auszulösen vermag. Aber man sieht auch hier, dass die Ausübung von Gewalt und Macht eine hohe Attraktivität hat für diejenigen, die daran beteiligt sind. Wir wissen ja inzwischen auch, dass zum Beispiel zu den Massenerschießungen von Juden große Teile der Zivilverwaltung der örtlichen Bevölkerung gepilgert sind, um sich das anzuschauen, die an den Rändern der Gruben gestanden haben und sich interessiert betrachtet haben, wie dort Tausende von Menschen umgebracht werden. Das ist ja für sich genommen nicht nur erschreckend, sondern auch sehr interessant, weil es etwas darüber aussagt, welche Normalität diese Art von extremer Grausamkeit gehabt hat. Es ist ja sogar so gewesen historisch, dass die SS und die Einsatzgruppenleiter, die nun für die Erschießungen verantwortlich gewesen sind, überhaupt keinen Wert auf diese Zuschauer gelegt haben und man sich viele Maßnahmen versucht hat zu ersinnen, wie kriegt man das jetzt eigentlich hin, dass die Leute nicht diesen Exekutionstourismus machen. Das Bedürfnis war aber so stark, dass man letztlich nichts dagegen machen konnte. Das hat noch einen besonders interessanten Aspekt, wie ich finde, wenn man über diese Zeit und diese Gesellschaft nachdenkt, weil ja im Nachhinein immer gesagt wurde, das sei alles unglaublich autoritär gewesen, die Leute hätten immer gehorcht und zum anderen hätte man keine Freiheitsräume gehabt. Was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen, obwohl es verboten ist, das trotzdem tun? Sagt doch etwas darüber aus, dass das Gesamtverhältnis gar nicht so autoritär und hermetisch gewesen ist. Man geht dann einfach hin, weil man das toll findet und die Behörden können nichts dagegen machen. Solche Aspekte bringen unsere Bilder von dieser Zeit natürlich sehr stark in Bewegung.
Sie sprechen ja auch darüber, also worüber sich die Soldaten und so weiter unterhalten, über Sex, über Technik, eigentlich Männergespräche nur unter den Bedingungen des Krieges, aber Sie sprechen auch darüber, worüber Sie sich nicht unterhalten. Sie sprechen zum Beispiel nicht über Ihre Gefühle, was noch naheliegt, dass Sie sich weder um die eigenen noch um die derer kümmern, die Sie töten. Sie sprechen aber auch nicht über das Töten als solches.
Also das ist ein sehr interessanter Punkt. Wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man dieses Material jetzt eigentlich angemessen auswerten. Und es wäre sicherlich zu wenig, wenn man jetzt einfach nur auf den Inhalt der Gespräche gucken würde und schauen würde, worüber reden die und dann schnell zu einem Schluss käme, oh, das ist ja ganz schrecklich oder man bekäme den Eindruck, dass Gewalt in ihren Gesprächen so eine ganz besondere Rolle spielt. Wenn man die Dinge anders anguckt und zum Beispiel die Frage stellt, worüber sprechen sie nicht, was man erwarten würde, worüber sie sprechen würden oder wo fragen sie nie nach, dann bekommt man natürlich ein Bild davon, was für sie der Raum des Selbstverständlichen ist. Um es mal ganz schlicht zu sagen, wenn sich Maurer unterhalten, sprechen die nicht über Steine und Mörtel. Warum nicht? Weil das einfach der selbstverständlichste Gegenstand ihrer täglichen Arbeit ist. Die müssen sich nicht gegenseitig etwas über Steine und Mörtel erzählen. Insofern erzählen Menschen, deren Arbeit Gewaltausübung ist, nichts darüber, ob jetzt am Töten was problematisch ist, ob sie Waffen dafür benutzen, ob der Krieg sinnvoll ist oder nicht. Solche Sachen spielen für die in den Gesprächen keine Rolle, weil sie denselben Zusammenhang teilen. Die müssen sich nichts darüber gegenseitig erklären und weil sie das innerhalb ihres Arbeitsprozesses natürlich auch gar nicht hinterfragen oder befragen, genauso wenig wie der Maurer. Das ist erstmal ein bemerkenswerter Punkt. Und wenn man so auf das Material guckt, dann fällt einem zum Beispiel auf, dass sehr viele der Soldaten sehr gut Bescheid wissen über die Massenvernichtung, bis ins Detail beschreiben können, wie die Opfer sich übereinanderlegen müssen, damit die Grube möglichst optimal gefüllt wird. Alles dieses, wofür die Forschung sehr lange gebraucht hat, das im Detail zu rekonstruieren, darüber sprechen die. Aber selbst bei den horribelsten Schilderungen gibt es niemals einen Gegenüber, einen Gesprächspartner, der sagen würde, hör mal auf, so einen Unsinn zu erzählen, sowas gibt es doch gar nicht, sowas machen doch Deutsche nicht, sowas gibt es doch in der modernen Welt überhaupt nicht. Sowas kommt niemals vor, sondern diese Art von Geschichten treffen ganz offensichtlich schon in einen Erwartungsraum, wo die anderen wissen, dass das passiert. Was sie interessiert, sind die Details oder Überbietungsgeschichten, wo jemand noch etwas Schlimmeres zu erzählen hat, aber es gibt keine grundsätzlichen Zweifel oder Fragen. Sowas ist sehr wichtig, um einordnen zu können, was ist eigentlich die Wissenswelt, der Erwartungshorizont, der Raum des Selbstverständlichen, in dem diese Soldaten sprechen. Und der andere Aspekt ist, und das ist bei 150.000 Seiten Transkripten schon bemerkenswert, sie sprechen mit ganz wenigen Ausnahmen niemals über Gefühle. Sie sprechen niemals über Angst, sie sprechen niemals über das Gefühl, wenn ein Kamerad neben ihnen getötet worden ist, wenn sie etwas besonders Grausames gesehen haben. Sie sprechen niemals darüber im Modus der Betroffenheit oder der Benennung ihres emotionalen Zustandes. Und das wirft nun wiederum ein ähnliches Licht darauf, weil sie haben natürlich in dem Gewaltverhältnis, in dem sie sind, erstens bestimmte Schutzmechanismen. Sie selber könnten ja immer betroffen davon sein, schwer verletzt oder getötet zu werden. Und zum anderen gehört es natürlich nicht zu diesem Männerkult und zu diesem soldatischen Referenzrahmen, dass man sagen würde, ich habe Angst. Das ist total ausgeblendet aus den Gesprächen.
Harald Welzer, was noch wichtig mir jetzt scheint, ist, dass Sie ja mit Ihrem Kollegen im Buch schreiben, dass ja nicht nur Männer so gewalttätig sind, sondern auch Frauen.
Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Die Hypothese wäre, dass nicht nur Männer in der Lage sind, so extreme Gewalt auszuüben, dass wir es historisch aber immer mit Situationen zu tun haben, wo Männer in die Gelegenheit kommen oder solche Situationen vorfinden, in denen sie so gewalttätig werden können. Die Rolle von Frauen in Frauenkonzentrationslagern beispielsweise, die Wächterinnen waren mehr oder weniger genauso gewaltbereit wie ihre männlichen Kollegen. Oder wenn man es sich anschaut, seit Frauen auch Armeeangehörige werden, müsste man jetzt mal längere Studien über längere Zeiträume machen, ob die ein ähnliches Gewaltverhältnis entwickeln. Aber natürlich sind Frauen Frauen nicht, weil sie Frauen sind, prinzipiell gewaltabstinent. Und unsere Hypothese ist eher, es sind ohne dies mehr die Situationen als irgendwelche Voreinstellungen oder Dinge, die man mitbringt, die Menschen zu Gewalt greifen lassen oder es eben sein lassen. Also man überschätzt die biografische, die psychologische Ausgangsposition. Wir würden sagen, bestimmte situative Bedingungen führen sehr schnell dazu, dass Menschen Dinge tun, die sie unter anderen Bedingungen niemals tun würden.
Und das finde ich an dem ganzen Buch wirklich eine sehr spannende Frage, die Sie ja auch stellen, nämlich, dass man nicht fragen muss, wie kommt es dazu, dass Menschen gewalttätig werden und so weiter, sondern eher umgekehrt, wie kommt es dazu, dass sie nicht gewalttätig werden? Also welche sozialen Bedingungen sind dafür notwendig? Sie sagten ja schon gerade, es ist eben gar nicht so viel Biografisches und so weiter, wie wir ja doch teilweise schon angenommen haben. Also eine liebevolle Erziehung und sowas alles.
Ja, man hat das sehr gerne auch angenommen lange Zeit, weil der Gedanke natürlich erschreckend ist, dass man selber möglicherweise auch in der Lage wäre, extreme Gewalt auszuüben. Nun ist es aber so, dass die allermeisten von denen, die unter Bedingungen des Krieges oder der Gewaltherrschaft sich dazu entscheiden, Gewalt auszuüben, selber ein Jahr vorher oder vielleicht auch zwei Monate vorher von sich selber nie geglaubt hätten, dass sie sowas tun könnten. Ein weiterer Hinweis ist, dass wir weder unter den Soldaten, zu deren Aufgabe es nun zählt, Gewalt auszuüben, noch unter Direkttätern, also im Rahmen der Judenerschießung, Personengruppen finden, die nach so sozialstatistischen Kriterien weniger bereit gewesen wären, solche Dinge zu tun als andere. Wir finden unter den Gewalttätern alle gesellschaftlichen Gruppen. Wir finden alle Altersgruppen. Wir finden die beiden Konfessionen. Wir finden unterschiedlichste regionale Hintergründe. Kurz, wir finden keine Gruppen, die nun systematisch weniger gewaltbereit wären als andere, und umgekehrt setzen sich die Tätergruppen aus allen bekannten Gruppen zusammen. So, das wirft das Licht darauf, dass man sich mit der Frage konfrontieren muss, unter welchen Bedingungen wäre man selber dazu bereit. Und insofern war es immer viel attraktiver, eine Gewalt- und Täterforschung zu betreiben, die aus den Tätern, sagen wir mal, Hollywood-Nazis macht. Dieser Typus des Schergen, der nun also aus eigenem Antrieb darauf sinnt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag Juden zu töten oder andere Menschen zu quälen. Den hat es empirisch nicht gegeben, oder wenn dann nur in ganz wenigen Ausnahmeerscheinungen, sondern wir finden Menschen, die psychologisch genauso sind wie wir selbst, die aber unter bestimmten Bedingungen zu Gewalt als Mittel greifen. Und ein Hinweis darauf, dass die auch psychisch ziemlich normal sind, ist natürlich auch, dass sie sich unter anderen Bedingungen in der Nachkriegszeit wieder in eine andere Ordnung eingefügt haben und ja nicht das Töten fortgesetzt haben. Darüber muss man ja mal nachdenken. Das hat aber was Verletzendes, sich selber zu überlegen, man wäre dazu bereit. Und unser Buch wirft ja einen unmoralischen Blick auf den Krieg, weil wir gehen davon aus, dass es völlig sinnlos ist, sich über Gewalt, die im Krieg ausgeübt wird, aufzuregen oder moralisch zu echauffieren nach dem Motto, oh Gott, wie konnten sie nur, sondern man muss einfach sehen, wenn man den sozialen Zustand Krieg herstellt, dann gehört die Ausübung extremer Gewalt zu diesem sozialen Zustand dazu. Wir betrachten aber Gewalt, wenn sie in Afghanistan passiert oder wenn sie in Abu Ghraib passiert, als Ausnahme aus dem Kriegshandeln, versuchen also irgendwie Krieg so zu verstehen, dass extreme Dinge nur im Grunde genommen als Abweichung vorkommen. Was wir in dem Buch aber herausarbeiten, ist das Gegenteil. Wenn man Krieg macht, dann kommen diese Dinge vor. Der Krieg wird dafür gemacht, dass solche Dinge vorkommen. Und es ist eine etwas wohlfeile Position, extreme Gewaltsituationen zu skandalisieren und einzelne Personen, einzelne Soldaten dann auch dafür verantwortlich zu machen, dass solche extreme Gewalt vorkommt. Umgekehrt ist die Perspektive richtig. Wir sind als Gesellschaft, deren Armee im Krieg ist, dafür verantwortlich, dass extreme Gewalt vorkommt, weil das die Gewalteskalation, die Gewaltdynamik in kriegerischen Handlungen einfach so mit sich bringt. Und insofern müsste man sich, wenn man sich überhaupt über etwas aufregen will, den sozialen Sachverhalt Krieg skandalisieren und zum Beispiel in einem Land wie der Bundesrepublik eine öffentliche Debatte darüber führen, dass die Armee dieses Landes sich in einem Krieg befindet. Aber das Irritierende ist ja, und das hat was mit dieser verlogenen Moralität in Bezug auf Krieg zu tun, dass dieser Krieg geführt wird, ohne dass es eine öffentliche Debatte darüber gibt. gibt. Was ja übrigens auch wiederum dazu führt, dass die zurückkehrenden Soldaten sich völlig heimatlos und missverstanden fühlen, weil es gar keinen gesellschaftlichen Raum gibt, in den ihre Erfahrungen passen würden oder wo man darüber debattieren würde. Und das ist eigentlich ja am Ende die Quintessenz unserer Untersuchung der Soldaten, dass es absolut notwendig ist, über die Entscheidung, den sozialen Sachverhalt und sozialen Prozess Krieg herbeizuführen, dass man genau darüber öffentlich sprechen muss und dass es natürlich insbesondere Angelegenheit parlamentarischer Demokratien ist, dass darüber öffentliche Debatten geführt werden.
Wenn Sie sagen, es ist abhängig von den sozialen Situationen, ob jetzt diese Gewaltsachen passieren oder nicht, dann trifft das ja wohl auch irgendwie auf die sogenannte Zivilgesellschaft zu, die ja heute eigentlich den Eindruck vermitteln, Gewalt ist eine Abweichung, gehört eigentlich nicht dazu, sondern der müssen wir schon präventiv begegnen.
Das ist ja eigentlich richtig, dass man ihr präventiv begegnen muss. Man muss im Grunde zwei Dinge dazu sagen. Wir haben historisch noch keinen einzigen Gesellschaftszustand gehabt, der ohne Gewalt ausgekommen wäre. Gewalt ist immer eine Option sozialen Handelns und wenn man sie braucht, wird sie auch eingesetzt. Nun haben aber Gesellschaften unseres Types den ungeheuren zivilisatorischen Fortschritt erreicht, Gewalt zu monopolisieren und sie nur staatlichen Organen zu erlauben. Das hat ja den Effekt, dass wir in einem bisher historisch ganz unbekannten Raum von Sicherheit existieren. Das ist ein relativ neuer Zustand und der zeigt ja nur an, dass man Gewalt vielleicht nicht abschaffen kann, aber dass man ihr bestimmte Formen geben kann, die einen höheren Zivilisierungsstandard bedeuten. Nun haben wir aber umgekehrt in der Perspektive natürlich das Problem, dass das immer auch rückführbar ist. Und Krieg ist ein sozialer Sachverhalt, in dem das Gewaltverhältnis sich verändert. Es ist nicht die Ausnahme, es ist auch eben nicht in jeder Facette geregelt, sondern Gewalt im Krieg hat die Tendenz, sich zu entgrenzen, zu eskalieren. Gerade die modernen Kriege führen dazu, dass der Anteil der Toten und Verletzten unter Zivilbevölkerung viel, viel größer ist als unter den kämpfenden Truppen. Das sind ja alles Dinge, über die man sich mal Gedanken machen muss. Und das sind eigentlich alles auch Dinge, die es dringend erforderlich machen, dass es eine öffentliche Debatte über Kriegsgewalt geben muss. Weil natürlich mit der Zunahme von Konfliktgelegenheiten im weltweiten Maßstab, man denke jetzt nur an die Revolutionen in Nordafrika oder man denke an die wachsenden Ressourcenkonkurrenzen im globalen Maßstab, haben wir ja eine Situation, wo wir im 21. Jahrhundert sehr viel mit Gewaltkonflikten und kriegerischen Konflikten konfrontiert werden. Und damit kann man nicht so umgehen, dass man so tut, als gäbe es das alles nicht und sozusagen individuelle Gewalt im Krieg für etwas hält, worüber man diskutieren muss, während man über den Krieg im Ganzen gar nicht zu diskutieren braucht.
Der Zweite Weltkrieg, der sticht ja so irgendwie heraus aus allen anderen Kriegen. Wenn Sie es jetzt so beschreiben, hat man das Gefühl, im Grunde war das ein Krieg wie alle Kriege.
Das wäre natürlich überzogen, das so zu sagen. Die Gewalteruption des Zweiten Weltkriegs ist erstmal von der Größenordnung exorbitant und hat in dem Sinne keine Vorgänger. Es gibt natürlich Aspekte, die in anderen Kriegen nicht vorgekommen sind, nämlich der systematische Vernichtungswille gegenüber in bestimmter Weise definierten Bevölkerungsgruppen, vorrangig jüdische Bevölkerungsgruppen. Das sind Merkmale des Zweiten Weltkrieges, jedenfalls so, wie er von der deutschen Seite geführt worden ist, die jetzt in anderen Kriegen so nicht vorkommen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Völkermorde, Genozide in der Regel innerhalb von Kriegen stattfinden. Also auch hier sieht man, dass die Herstellung einer sozialen Situation, die wir Krieg nennen, auch Gelegenheiten dafür gibt, genozidale Prozesse einzuleiten, Völkermorde zu begehen. Niemals würde so etwas stattfinden in Form eines Pogroms. Also man hat einen normalen zivilgesellschaftlichen Zustand und dann wird eine Gruppe ausgesucht und vernichtet. Man braucht schon den Gesamtzustand einer Erhöhung des Gewaltniveaus und eines Zwischenstaates Konfliktes oder eines Bürgerkrieges. Das ist erforderlich dafür.
Im Buch schreibt Harald Welzer zum Schluss: Wenn man aufhört, Gewalt als Abweichung zu definieren, lernt man mehr über unsere Gesellschaft und wie sie funktioniert, als wenn man ihre Illusionen über sich selbst weiterteilt. Das Vertrauen der Moderne in ihre Gewaltferne ist illusionär. Menschen töten aus den verschiedensten Gründen, Soldaten töten, weil das ihre Aufgabe ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.